Ja, ich bin jetzt erstmal wieder voll im Camp-Fieber drin. Es war richtig schön, jetzt nochmal die Clips zu sehen, da wieder mit reingenommen zu werden. Und ich bin jetzt schon ermutigt durch das, was wir in diesen kleinen Schnipsel-Inputs in dem Video gesehen haben. Es waren so starke Predigten. Und trotzdem habe ich uns für heute einen Gedanken mitgebracht. Gott hat mir das Thema für heute wirklich aufs Herz gelegt. Es ist ein Thema, was mich selbst beschäftigt und ich freue mich sehr, dass ich euch damit reinnehmen kann und hoffe, dass es euch ermutigt und tröstet. Und ich bin sehr gespannt, was Gott heute macht. Genau, wir haben ja letzte Woche eine neue Reihe gestartet. Uwe hat den Anfang gemacht und zwar die Reihe Sei mutig und stark. Und wir haben und wollen uns in dieser Reihe mit der Geschichte des Auszugs aus Ägypten beschäftigen. Also wir gucken uns an, das Volk Israel ist in Ägypten in Gefangenschaft geraten. Gott befreit es und führt es in ein gelobtes Land. Das ist so grob zusammengefasst die Geschichte. Und wir haben uns aus dieser sehr langen Geschichte 4 Momente rausgepickt, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Und von denen wir glauben, dass sie was mit uns als Gemeinde zu tun haben, aber auch mit jedem von uns einzeln. Und Uwe hat letzte Woche den Start gemacht und hat erzählt, wie das Volk in Israel in Gefangenschaft geraten ist und wie Gott sich dazu entschieden hat, durch Mose das Volk zu retten. Und er hat davon erzählt, dass auch wir als Gemeinde in den letzten Jahren und Monaten, eher in den letzten Monaten, etwas Altes hinter uns gelassen haben und so das Gefühl auch als Leitung haben, dass Gott uns in was Neues ruft und dass wir uns gerade auf diesem Weg befinden und auch wie wir vielleicht manchmal das erleben, wie Gott uns ganz persönlich aus etwas Altem herausruft und sagt, lass dich nicht davon gefangen nehmen, ich will dir etwas Neues zeigen. Und auf diesem Weg befinden wir uns gerade in der Geschichte mit dem Volk Israel. Sie sind gerade raus aus Ägypten und ich will uns heute mit reinnehmen in das, was danach kommt. Und wie es im Leben oft so ist, läuft nicht immer alles glatt. Es ist leider nicht so gewesen, das Volk geht raus aus Ägypten, direkt ins gelobte Land und alles ist gut. Sowas nicht. Und ich musste in der Vorbereitung sehr stark auch an mein eigenes Leben denken, in dem gefühlt ich ständig vor neuen Herausforderungen stehe, mal größere, mal kleinere. Und auch wir als Gemeinde, die jetzt was Altes hinter sich gelassen hat, auch wir werden neue Herausforderungen vor uns sehen. Und ich glaube, dass auch ihr das kennt, dass unser Leben manchmal voll ist mit Problemen und Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und ich merke das manchmal, wie ich dann in so ein Sorgenbewältigungskreislauf reinkommen. Also ich habe diese Probleme und Herausforderungen in meinem Leben und ich merke, wie das in mir so eine Angst auslöst und ich gar nicht so richtig weiß, wie ich da rauskommen kann. Und ich mich immer um diese Schwierigkeiten drehe und manchmal keine Möglichkeiten sehe, wie ich das ablegen kann. Und die Geschichte, die wir uns heute angucken wollen, kann uns, glaube ich, eine Antwort darauf geben, wie wir mit den Sorgen und Ängsten in unserem Leben umgehen können. Und ich war überrascht. Ich beschäftige mich jetzt schon ein bisschen länger mit dem Text. Und ich habe diese Zeit auch gebraucht, weil in mir was gewachsen ist und ich irgendwie ein neues Verständnis auch für diesen Text hatte. Ich habe den wirklich durchgewälzt und wirklich, ich wollte den unbedingt verstehen. Und ich glaube, ich habe ein Stück besser verstanden, was dieser Text uns sagen will. Und da will ich euch heute mit reinnehmen. Und zwar ist es die Geschichte aus 2. Mose 16. Das Volk ist gerade durch das Rote Meer durch und jetzt geht es quasi los. Sie sind raus aus der Gefangenschaft und sie wissen, Gott will sie jetzt in ein neues Land führen. Und dann laufen sie 3 Tage durch die Wüste und sie haben nichts zu trinken. Und verständlicherweise fangen sie dann an zu sagen, also irgendwie, wie lang soll das gehen? Irgendwann müssen wir was trinken. Sie beschweren sich bei Mose und Aaron. Und Mose schreit zu Gott und er schenkt dieses Wunder der Wasserquellen und versorgt das Volk mit Wasser. Erstes Wunder und dann gehen sie weiter und kommen in die Wüste Sin und sie haben neue Probleme, weil es gibt kein Essen. Und sie gehen in diese Wüste rein und sie laufen und sie sehen weit und breit kein Essen. Und wieder beschweren sie sich bei Mose und Aaron und sagen in Vers 3, und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Also sie schreien zu Gott. Und wieder reagiert Gott, indem er dann zu Mose spricht und sagt, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Und genau das passiert dann auch, dass Gott das Volk versorgt. Und diesen Geschichtsabschnitt will ich euch auch noch vorlesen. Das ist ab Vers 13. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Ein Gomer je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel. Sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen, bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Genau, das ist die Geschichte, in der sich das Volk gerade befindet. Und ich, beim Durchlesen, habe ich mir die Situation ziemlich extrem vorgestellt. Die sind tagelang durch die Wüste durchgelaufen und hatten einfach nichts zu essen. Und ich habe mir vorgestellt, wie vielleicht jemand noch seine Mutter oder Oma in der einen Hand hat und in der anderen Hand ein Säugling. Und du läufst durch die Wüste und es ist einfach nichts da außer Sand und Sonne. Finde ich, kann man sich berechtigt Sorgen machen, wenn man nicht weiß, wie soll man sich selbst und auch die, die einem lieb sind, versorgen. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer Wüste. Es ist nicht genau die Wüste Sin, aber wir waren vor einigen Jahren in Namibia, in der Nabelwüste, und wir sind da so einen Sandhügel hochgeklettert. Und das war sehr beeindruckend, da oben zu stehen. Und egal, wo man hingeguckt hat, es war einfach nur Sand und Sonne zu sehen. Und genau so stelle ich mir das vor, so hat es ungefähr wahrscheinlich ausgesehen, das Volk steht in der Wüste und egal wo sie hingucken, einfach nur Sand und nichts, was irgendwie essbar aussieht. Und ich kann verstehen, dass das Volk gedacht hat, innerhalb der nächsten Tage werden wir einfach sterben, weil es gibt kein Essen hier. Und deswegen beschweren sie sich auch bei Mose und Aaron. Und wir lesen dann davon, wie Gott ihr Gebet erhört und wie er sie mit Essen versorgt. Also er hört drauf und schenkt ihnen genau das, was sie sich gewünscht haben. Und wenn ich mir diese Geschichte so durchlese und die Art, wie Gott dort das Gebet erhört, hatte ich so beim Lesen den Eindruck, Gottes Antwort auf die Probleme des Volkes sind, dass er die Probleme einfach löst. Also ich hatte nicht nur den Eindruck, es war so. Das Volk hat ein Problem und schreit zu Gott und Gott löst das Problem. Er schenkt ihnen Wasser, das Volk hat kein Wasser, er schenkt Wasser. Krasses Wunder, das Volk hat kein Essen, es schreit zu Gott, wir haben Hunger und Gott schenkt das Essen. Also man könnte im Prinzip zusammenfassen, dass Gott sein Volk versorgt, indem er ihre Probleme löst, indem er ihnen genau das gibt, was sie brauchen. Und ich als treuer Bibelleser, ich lese in den Texten auch immer, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das für eine Bedeutung für mein Leben? Und das Erste, was ich dachte, ist, das müsste ja für mein Leben bedeuten, dass Gott auch mich versorgt mit Manna, genauso wie er das Volk Israel versorgt hat. Und da bin ich irgendwie an dieser Stelle an ein Problem gestoßen, als ich mich damit beschäftigt habe, weil ich mich gefragt habe, geht Gott wirklich so mit meinen Problemen und Sorgen um? So wie er das Volk Israel mit Manna in ihrem Hunger versorgt hat, versorgt er auch mich mit meinen Sorgen und Ängsten, dass er meine Probleme löst. Und ich weiß nicht, welche Sorgen und Probleme ihr heute mit euch hierher geschleppt habt oder in eurem Alltag habt. Das kann ja ganz vielfältig sein, ob wir uns Sorgen machen über unseren Job, ob wir den behalten werden oder jetzt das Geld, was wir dort verdienen, wird es reichen für die nächsten Jahre, für die Preise, die im Moment immer ansteigen? Werden wir noch genug Geld haben, um uns Essen zu kaufen? Oder auch das Thema Gesundheit. Vielleicht die Angst davor, krank zu werden oder auch krank zu sein und nicht zu wissen, werde ich wieder gesund werden. Vielleicht die Angst, jemanden zu verlieren, nicht akzeptiert zu werden, nicht zu reichen. All diese Dinge, die uns beschäftigen. Ich erlebe das in meinem Leben, dass Gott manchmal meine Probleme löst und mir Sachen schenkt. Und das ist Wahnsinn und ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich habe das Gefühl, das ist kein Konzept Gottes, es ist kein Prinzip. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Gott mir Manna schenkt, wenn ich Hunger habe. Und so, denke ich, geht es uns auch und euch auch, dass wir manchmal in der Wüste stehen und uns fragen, wird Gott für mich das Manna regnen lassen? Du guckst umher und siehst nur Wüste und keine Ahnung, wie du mit deinen Problemen und Sorgen umgehen sollst. Aber kannst du dich darauf verlassen, dass Gott das Manna regnen lassen wird? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, ich glaube, dass Gott dich mit Manna versorgt und er kümmert sich um dich und ist da, ich finde, das reicht nicht als Antwort. Weil ich habe mal nachgeschaut, das ist das erste Mal, was mir einfällt zum Thema Essen. Ich lese es euch einfach mal vor. Im Jahr 2021 litten weltweit bis zu 828 Millionen Menschen unter chronischem Hunger. Das ist jeder zehnte Mensch. Und alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Wenn ich das lese und mal auf mich wirken lasse, frage ich mich, wo ist das Manna? Wo ist das Manna, was Gott schenkt seinen Leuten, die ihm nachfolgen? Und mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt. Anscheinend ist es nicht so, dass Gott einfach Sorgen und Ängste auflöst, unsere Probleme löst. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns versorgt. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns auch was sagen kann zu dem Thema, wie wir mit unseren Sorgen, Ängsten und Problemen umgehen. Und ich war überrascht, als ich mir die Geschichte nochmal genauer angeguckt habe, weil ich glaube, dass wir sie ein bisschen anders verstehen können als das, was ich gerade gesagt habe. Und zwar glaube ich, dass Gott mit dem Manna nicht in erster Linie das Problem des Hungers lösen wollte, sondern das Problem der Herzen. Also ich denke, er wollte nicht in erster Linie das Problem des Hungers lösen, sondern der Herzen. Und ich erkläre euch auch, wie ich darauf gekommen bin. Gott hatte das Volk aus dieser Gefangenschaft rausgeführt. Hat ihnen gesagt, ich habe für euch was Besseres. Ich führe euch raus in ein Land, das ich euch zeigen werde. Und er hat ihnen deutlich gezeigt, wie groß er ist, welche Macht er hat und wie er mit ihnen geht. Und nach 3 Tagen in der Wüste fangen sie an zu murren. Und sie sagen so Sachen wie, wir wollen zurück. Übertragen, du sorgst dich nicht um uns. Du kümmerst dich nicht um uns. Wir können dir nicht vertrauen. Und sie suchen gar nicht nach Gottes Willen. Zumindest steht es gar nicht da, dass sie irgendwie Gott irgendwas fragen oder, keine Ahnung, seine Nähe suchen. Sondern sie halten einfach nur fest, ohne deine Befreiung wären wir besser dran. Und das ist, ich finde es einfach verrückt. Die waren eben noch in der Gefangenschaft und wir lesen in Texten davon, wie sie schreien und sagen, wir halten es nicht mehr aus. Es ist nicht zu ertragen in dieser Gefangenschaft. Und kaum hatte Gott sie befreit und dieses Riesenwunder getan und sie sind in der Wüste und die erste Schwierigkeit kommt, fangen sie an seiner Güte und an seiner Treue zu zweifeln. Und sie tun so, als wäre es super schön gewesen in der Gefangenschaft. Sie tun so, als wäre das der perfekte Ort gewesen. Sie haben komplett vergessen, wie es eigentlich war, in der Gefangenschaft zu leben. Ich habe den Eindruck, dass ihr Körper zwar raus war aus der Gefangenschaft, aber ihre Herzen nicht. Die haben nicht verstanden, wie lebt es sich eigentlich in Freiheit. Und ich habe das Gefühl, dass Gott in dieser Geschichte ein bisschen zeigen will, wie er ist. Er versucht ihnen zu helfen, zu zeigen, hey, so bin ich. Und ich denke eben genau, dass der Hunger nicht das Problem war, was die Israeliten hatten, sondern dass ihre Herzen nicht verstanden haben, wer Gott ist. Und das sind nicht einfach nur meine Gedanken, die ich aus dem Text rausgelesen habe, sondern ich zeige euch eine Stelle aus dem 5. Buch Mose. Da lesen wir nämlich genau das, rückblickend, eine rückblickende Bewertung von diesem Manna-Erlebnis. Da heißt es nämlich: Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Ich versuche uns das mal ein bisschen zu verdeutlichen, was das heißt. Wie kann man das verstehen? Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr geht abends ins Bett schlafen. Und sobald ihr im Bett schlafen seid, verschwinden auf wundersame Weise alle eure Vorräte. Also alles, was ihr im Kühlschrank habt, alles, was ihr in eurem Vorratskeller habt, ich weiß nicht, wo ihr sonst noch Essen lagert, alles ist weg. Und nicht nur das, also nicht nur bei euch zu Hause, sondern im ganzen Land. Jeder Supermarkt, jedes Restaurant, es gibt nirgendwo mehr Essen. Und das jeden Abend, wenn ihr schlafen geht, geht ihr mit der Gewissheit schlafen, dass alles Essen weg ist. Ihr habt also nichts mehr, außer der Zusage Gottes, morgen werde ich euch mit Essen versorgen. Und zwar genauso viel, wie ihr für den Tag braucht. Also ihr geht abends schlafen, alle Essensräte verschwinden, ihr habt nichts da, außer dieses Versprechen aus Gottes Mund. Und ich glaube, das, was Gott in dieser Geschichte sagen will, ist nicht, dass er alle Probleme lösen wird, sondern er zeigt ihnen, wie er ist. Er sagt, ich halte meine Versprechen und die Verheißung, die ich gebe, an die halte ich mich. Und ihr könnt und sollt mir vertrauen, dass ich gut bin und dass ich mich daran halten werde. Und in diesem Fall war sein Versprechen eben, dass er sagte, morgen werde ich euch mit Essen versorgen. Aber darum ging es ihm nicht, sondern es ging ihm darum, dass sie glauben, dass er sich daran hält, was er verspricht. Und die Israeliten haben sich nicht dran gehalten oder haben Gottes Verheißung nicht so geglaubt und haben angefangen, fleißig zu sammeln, mehr als sie eigentlich brauchten, und haben erlebt, wie alles geschmolzen ist, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Weil was die Israeliten nicht brauchten, war das Essen, sondern war der Glaube, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und ich finde das so schön, wie Gott sich in diesem Wunder zeigt. Ich stelle mir das vor, jeden Morgen hat es geregnet, jeden Morgen lag dieses Essen verteilt und es war 40 Jahre lang, wir lesen, dass es seit sie in dieser Wüste waren, bis zu dem Moment, wo sie mit ihrem Fuß den Jordan überquert haben und in dem gelobten Land waren, hat es jeden Tag 40 Jahre lang geregnet, jeden Morgen. Außer am Sabbat, da sollten sie quasi doppelt sammeln. Aber Gott hat sie jeden Tag mit dem versorgt, was sie gebraucht haben für den Tag. Keiner hatte zu viel und keiner hatte zu wenig. Jeder genauso viel, wie er gebraucht hat. Und ich stelle mir das so schön vor, es war anscheinend eins der ersten Sachen, dass sie morgens machen mussten, weil sobald der Tau weg war und die Sonne schien, war das Essen weg. Das heißt, sie sind morgens aufgestanden. Und eins der ersten Sachen, was sie gemacht haben, war nach draußen zu gehen und Manna einzusammeln. Und für mich ist es so eine schöne Idee Gottes, sein Volk mit so einem guten Morgen zu begrüßen. Die gehen raus, sammeln das Essen ein und es ist wie, als würde Gott sagen, guten Morgen, ich bin da und ich kümmere mich um euch und ich halte meine Versprechen. Und die hatten gar keine Möglichkeit, das zu vergessen, weil die mussten jeden Morgen rausgehen. Wenn ich gesammelt hat, hatte kein Essen. Also jeden Morgen dieser Gruß Gottes, ich halte meine Versprechen, ich bin gut und das, was ich sage, an das halte ich mich auch. Ja, was heißt das jetzt für uns und unsere Sorgen und unsere Ängste? Ich erlebe das schon auch mal, dass Gott übernatürlich eingreift und ihr kennt das vielleicht auch. Deswegen hören wir auch Zeugnisse und ermutigen uns gegenseitig, weil Gott manchmal unsere Probleme löst und übernatürlich eingreift. Und ich fühle mich sehr reich beschenkt dadurch, wenn er das tut. Aber ich glaube, der Kern von dieser Geschichte und auch das, was Gott sich für uns wünscht, ist was anderes. Und ich will das anhand von einem Beispiel deutlich machen. Meine Bibel ist so ein bisschen auch ein Sammelsurium an Dingen, die mir wichtig sind. Also immer, wenn ich irgendwas finde, was ich schön finde oder was mich bewegt, dann hänge ich das da rein. Und wir kriegen immer mal wieder Post von irgendwelchen Hilfsorganisationen. Ich lese die ehrlicherweise selten durch. Das sind so Spendenanfragen meistens. Shame on me. Aber vor Jahren haben wir mal einen Brief bekommen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil er für mich Bedeutung hat. Ich habe ihn durchgelesen, was eigentlich, wie gesagt, selten vorkommt. Und seitdem ist der in meiner Bibel drin. Und ich glaube, dass diese Geschichte ein bisschen von dem uns helfen kann zu verstehen, was das mit unserem Leben zu tun hat, wie wir mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen können. Und zwar ist es die Geschichte von Rüdiger und Fred. Ich habe auch mal das Bild eingescannt, genau. Es ist ein Bericht von, wie heißt der denn? Stefan Volke von Compassion, der von dieser Familie berichtet. In Uganda habe ich die Zwillinge Legion und Rogers und ihre Eltern Rüdiger und Fred kennengelernt. Ihre Geschichte ist unglaublich. Noch nie sind mir ärmere Menschen begegnet. Ihr Haus liegt in den Bergen in einem Dschungelgebiet. Die Zwillinge haben typische Hungerbäuche. Verständlich, wenn man die Geschichte der Familie kennt. Rüdiger erzählte, dass sie zweimal in der Woche etwas Nahrhaftes zu essen haben. Zweimal. Auf meine erstaunte Frage, was sie denn sonst essen, zeigte sie auf die Bäume und sagte, wir essen die Blätter von den Bäumen, um unsere Mägen zu beschäftigen. Wasser holt sie aus einem dreckigen Wasserloch, das 500 Höhenmeter entfernt unten im Tal liegt. Meistens ist es aber versiegt, sodass sie 6 Kilometer zum nächsten Wasserloch laufen muss. Fred ist eigentlich Bauarbeiter und kann Häuser bauen, aber er wird für maximal 5 Tage im Monat als Arbeiter beschäftigt. Sein Lohn? 1 US-Dollar pro Tag für 10 Stunden Arbeit. Diese Familie hat also maximal $5 pro Monat zur Verfügung, um zu überleben. Die Grenze für extreme Armut wird von der UN auf $1,90 pro Tag festgelegt. Diese Familie liegt weit darunter. Und dann stellte ich die Frage, deren Beantwortung mich bis heute beschäftigt. Wenn Jesus jetzt in Person hier vor euch stehen würde und ihr hättet eine einzige Frage, was würdet ihr fragen? Kein Klagen, kein Murren, sondern Rüdiger überlegt kurz und sagt dann, ich würde ihn fragen, ob er mit der Art und Weise, wie ich ihm nachfolge, zufrieden ist. Ich traute meinen Ohren nicht und fragte nochmal nach. Aber die zweite Antwort ist die gleiche. Dann fragte ich Fred und seine Antwort ist nicht weniger bewegend. Wenn Jesus hier vor mir stünde, hätte ich keine Fragen an ihn. Ich würde ihn an den Händen fassen und dann würden wir tanzen. Ich habe mir das dick markiert und in meine Bibel reingelegt und ich lese mir das sehr oft durch, weil es mich so ermutigt. Auf der einen Seite kann man sich fragen, sind die wahnsinnig? Also ich unterstelle Leuten, die so arm leben oft, dass sie doch gar keine Chance haben, Gott zu kennen, an ihn zu glauben und zu glauben, dass er gut ist in diesem Leben und in diesen Umständen. Aber ich glaube, dass sie wesentlich besser als ich verstanden haben, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Und das ist der Kern von diesem Text, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von dem, was Gott an Verheißung zu uns gibt. Sorgen und Ängste werden wir unser Leben lang haben, mal mehr, mal weniger, mal größer, mal kleiner. Und ich denke, es wird auch Zeiten geben, da werden wir Hilfe brauchen, um das zu bewältigen. Und das ist gut, dass es das gibt. Es gibt Methoden und es gibt Menschen, die sich damit auskennen, die uns helfen können. Und wir dürfen und sollen das in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, dass wir erleben können, wie Gott uns in unseren Sorgen und Ängsten trägt und wie er sie vielleicht manchmal auch ein bisschen kleiner oder ganz wegnimmt. Und ich glaube, das passiert, wenn wir Momente haben, in denen wir verstehen, was Gott uns zugesprochen hat. Und es war nicht nur kennen und wissen, sondern wirklich verstehen. Und ich habe uns mal einfach nur als Beispiele 3 Zusagen mitgebracht, die Gott uns mitgegeben hat und von denen ich glaube, dass er sie einhält, weil er sein Versprechen hält. Matthäus 28. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Johannes 14, 27. Meinen Frieden gebe ich euch. Und diese Zusagen gelten für uns als Einzelne, die gelten auch für uns als Gemeinde. Wer sagt, dass alles gut wird in der Zukunft? Wer sagt, dass uns alles gelingt und dass diese Ängste, die wir haben, nicht eintreffen? Wer sagt, dass wir als Gemeinde die Konflikte, die wir in der Vergangenheit hatten, nicht mehr haben werden? Keiner. Das ist das Traurige. Keiner sagt es uns. Aber egal, was passiert, dürfen wir sicher sein, dass Gott seine Verheißung hält und dass er treu und gerecht ist und dass er gut ist. Und das darf uns trösten. Zum Schluss ein Gedanke. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was wünscht Gott sich denn jetzt von mir in meinen Sorgen und Ängsten? Weil ich kriege das nicht immer hin, auch wenn ich diese Stellen in mein Gehirn einstempel. Ich kriege es nicht immer hin, meine Ängste und Sorgen loszuwerden. Und ich habe mich gefragt, gibt es einen Tipp von Gott? Und dann ist mir eine Stelle eingefallen. Ich dachte mir, ich gucke einfach mal, wie ist denn Jesus damit umgegangen? Jesus ist echt Mensch geworden. Jesus ist echt auf diese Welt gekommen, hat gesehen, was wir sehen, gefühlt, was wir fühlen. Und das Gefühl Angst war ihm nicht fremd. Und ich habe mich erinnert an den Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Da lesen wir von ihm, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und wir lesen in einer anderen Übersetzung, dass er so krasse Angst hatte, dass er Blut geschwitzt hat. Also schlimmere Angst kann ich mir gar nicht vorstellen, als das, was Jesus in diesem Moment erlebt hat. Und er sagt selber, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und jetzt ist doch spannend, was macht Jesus? Was macht Jesus mit seiner Angst? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus nimmt seine guten Freunde mit, zieht sich alleine zurück und geht ins Gebet. Und was betet er dort? Mein Gott, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das beeindruckt mich. Jesus konnte in seiner größten Angst sagen, Jesus, ich vertraue dir. Du bist gut. Was du machst, ist gut. Und was ich mache, ist dem untergeordnet. Was ich will und wünsche, ist dem untergeordnet. Und egal, was passiert, ich gebe dir die Ehre. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Ich habe es, wie gesagt, oder ich schaffe es nicht immer, meine Ängste abzulegen und abzugeben, die loszuwerden. Die begleiten mich immer mal wieder. Aber was ich immer schaffe, ist, die Nähe zu ihm zu suchen und ihm die Ehre zu geben. Und ich finde das so schön, dieses Bild, die Israeliten konnten das gar nicht vergessen. Die mussten jeden Morgen rausgehen, jeden Abend mit dem Gefühl, das Essen ist weg und jeden Morgen zu sehen, Gott hält seine Verheißung, jeden Tag. Und das ist für mich so eine Ermutigung, dass ich jeden Tag das suchen will und dass diese stille Zeit und die Zeiten, die wir im Gebet mit Gott haben, wie wichtig die sind. Weil wir uns jeden Tag mit dem versorgen lassen können, was wir für den Tag brauchen. Seine Kraft, seine Liebe, seinen Frieden, was auch immer. Und das will ich uns als Ermutigung weitergeben. Such diese Nähe zu demjenigen, der seine Verheißung und seine Versprechen einhält. Und wir wollen jetzt zusammen Raise a Hallelujah singen. Ich liebe dieses Lied, weil es ist genau das. Egal wie groß die Stürme sind und egal wie groß meine Probleme sind und egal was da ist in mir und um mich herum, ich gebe dir mein Halleluja und ich preise dich und gebe dir die Ehre, weil du gut und groß bist. Und ich würde gerne auch beten und dann lass uns zusammen diesem Gott die Ehre geben, der seine Verheißung einhält. Herr, ich danke dir so sehr, dass du gut bist und dass wir einem Gott nachfolgen, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Du hast alles für uns gegeben. Du hältst deine Verheißung und deine Versprechen, Herr. Und es ist so gut und tröstlich, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr. Und ich bete, dass du jetzt diese Zeit im Lobpreis segnest und dass wir erleben dürfen, wie unsere Ängste und Sorgen kleiner werden, einfach weil wir dir die Ehre geben. Und ich danke dir, dass du hier bist, Herr, und dir sei alle Ehre.